HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Chaos am Frankfurter Flughafen, das gab es am Mittwoch wegen einer IT-Störung. Ein Kabelschaden an einer Frankfurter Bahnstrecke war der Auslöser. Bei Bauarbeiten an dieser Bahnstrecke in Frankfurt wurden Glasfaserkabel durchtrennt. Das hatte Auswirkungen auf die Computersysteme der Lufthansa. Die Folgen waren heftig. Tausende Passagiere kamen nicht weg, konnten nicht landen oder es kam zu Verspätungen. Doch im Laufe des Mittwochs entspannte sich die Lage zum Glück wieder. Nina Michalk fasst diesen Chaostag am Frankfurter Airport für uns zusammen.
Auch wenn die Schlangen am Nachmittag noch lang sind, so langsam entspannt sich die Lage am Frankfurter Flughafen. Seit 13:30 läuft der Verkehr laut deutscher Flugsicherung fast wie vorher, bestätigt auch der Passagier, der nach Hamburg will.
Moment, sieht so aus. Also was ich bis jetzt sehe und was hier auf der Lufthansa-Seite steht, sieht so aus, als ob der Flug ganz normal geht. Dann will ich mal hoffen. Es scheint wieder zu laufen.
Eine weitere Passagierin mit Ziel Hamburg hat von dem Chaos auch nur wenig zu spüren bekommen. Sie hatte sich vor Abflug erkundigt.
Ich bin über die offizielle Lufthansa-Homepage gegangen, habe da die Alternative bekommen, umzubuchen, weil mein Flug gestrichen ist, 17 Uhr nach Hamburg, und konnte dann auswählen, eben entweder einen anderen Flug, und da habe ich mich für einen früheren entschieden, das zu versuchen, oder eine Zugverbindung zu nehmen.
Der Vormittag war am Flughafen allerdings heftig. Das komplette IT-System der Lufthansa war ausgefallen. Grund waren Bauarbeiten an Bahngleisen in Frankfurt. Eine Firma im Auftrag der Deutschen Bahn hatte in 5 Meter Tiefe mehrere Glasfaserkabel der Telekom durchbohrt. Mit Hochdruck sind diese nun repariert worden. Und das ist kompliziert, erklärt Telekom-Sprecher Husam Azrak.
Man kann sich die vorstellen, so wie diese Kabel hier, etwa auch in dieser Stärke, 500 dieser haarfeinen Fasern sind dabei durchtrennt worden. Die mussten wir an beiden Seiten sauber trennen, ein Ersatzkabel legen und beide Seiten 500 Mal wieder miteinander verbinden.
Gestern Abend schon hatte die Fremdfirma den Schaden angerichtet. Eigentlich, erklärt der Telekom-Sprecher, müssen die Arbeiter über alle Kabel im Erdreich informiert sein. Warum dann auch noch das Notsystem ausfiel, ist ebenfalls ein Rätsel.
Der Punkt ist, dass es natürlich Doppelungen und Ersatzleitungen gibt. Die hat es auch in diesem Fall gegeben. Warum die aber nicht gegriffen haben, das ist Teil der Analyse, die wir heute noch gar nicht abschließend bewerten können. Also das wird noch aufzuarbeiten sein.
Wegen der Panne mussten laut Fraport mehr als 200 Verbindungen gestrichen werden. Die deutsche Flugsicherung hatte dazu viele Flüge umgeleitet, um einen Stau zu vermeiden, erklärt Robert Erdler von der DFS.
Die Fraport sagt, wir haben jetzt noch so und so viele Parkpositionen, die sind aber relativ schnell dann belegt. Und wir haben dann entsprechende Maßnahmen, um den Luftraum, sag ich mal, so zu steuern, dass nicht mehr so viele in Frankfurt ankommen. Das gilt für jeden Flug, der nach Frankfurt fliegt. Der hat so einen Alternativflughafen in den Flugplan und der wird dann angesteuert.
Probleme am Frankfurter Flughafen am Mittwoch, ausgelöst durch eine IT-Störung. Reporterin Nina Michalk hat darüber berichtet. Ja, und schon am Freitag geht der Stress weiter. Wegen des angekündigten Verdi-Streiks hat jetzt auch der Frankfurter Flughafen mitgeteilt, dass es am Freitag keine Passagierflüge geben wird. Am Sonntag hat der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen getwittert: Wir haben die Menschen im Nordwesten Syriens bisher im Stich gelassen. Ein heftiges Eingeständnis, und es entspricht dem, was einheimische Helfer nach dem Erdbeben dort berichten. Eine Gruppe Psychologen, die vom deutsch-syrischen Verein in Darmstadt unterstützt wird, hilft schon seit über einer Woche dort in den Notzelten. In Darmstadt werden derweil Spenden für ihre Arbeit gesammelt. Darüber berichtet Reporterin Petra Demand.
Abdelhamid Al-Yassim ist ein gestandener Mann. Der 53-Jährige ist Physiotherapeut und hat 2 Praxen im Norden von Darmstadt. Aus dem offenen, jungenhaften Gesicht blicken fröhliche Augen. Dabei ist dem in Syrien geborenen Deutschen im Moment eigentlich gar nicht nach Fröhlichkeit zumute. Vor 11 Jahren hat er den deutsch-syrischen Verein in Darmstadt gegründet, eigentlich um die Demokratiebewegung dort zu unterstützen. Seit über einer Woche geht es um akute Nothilfe.
Dieses Leiden ist es unvorstellbar. Ich habe ein Video bekommen, wo ein Junge, 8 Jahre alt, seine Mutter und seine Schwester verloren hat und der Vater ist vermisst. Man kann wirklich als Mensch nicht vorstellen, was die Leute dort leiden.
Die Berichte aus Dünderis oder auch Samada im Nordwesten von Syrien bekommt Abdelhamid Al-Yassem von dem Vor-Ort-Team des Vereins. Eine Gruppe von 8 Psychologen, die dort in der vom Bürgerkrieg gebeutelten Region schon seit Jahren unterwegs sind. Jetzt unter ganz besonderen Bedingungen.
Gleich direkt am Dienstag konnten die Menschen, die jetzt diese Erdbeben überlebt haben, psychologisch auch betreuen. Sie sind direkt zu den Zeltlagern hingegangen. Sie haben sie auch mit Decken, mit Teppich, mit Matratzen auch versorgt, auch mit Essen versorgt.
Der Verein in Darmstadt mit seinen 22 Mitgliedern, der vor allem ehrenamtlich organisiert ist, hat im Laufe der letzten Woche schon rund 60.000 Euro an Geldspenden gesammelt, die das Team vor Ort für das ausgeben kann, was gerade gebraucht wird. Das sei die effektivste und schnellste Hilfe, versichert Abdelhamid Al-Yassem. Allerdings hat auch diese Hilfe Grenzen.
Die Psychologen sind selber betroffen, also 4 davon haben ihre Häuser verloren und sie sind fast um die Uhr, 12 Stunden, müssen sie natürlich dieses Leid anhören. Wir mussten 4 Psychologen rausnehmen aus dem Team, weil sie wirklich selber betroffen sind und erschöpft.
Auch die Rechtsanwältin Nahle Osman ist im Vorstand des Deutsch-Syrischen Vereins in Darmstadt aktiv. Sie ist außerdem Vorsitzende des Dachverbands der Deutsch-Syrischen Hilfsvereine. Viele kontaktieren sie im Moment, weil sie sich juristischen Rat erhoffen.
Die Menschen möchten selbstverständlich wissen, wie sie ihre Angehörigen schnellstmöglich aus dem Krisengebiet nach Deutschland bekommen können. Und das ist ein sehr großes Problem, weil die Botschaft zum Beispiel in Beirut schon vor dem Erdbeben komplett überlastet war.
Gleiches gilt für Anlaufstellen in Ankara und Istanbul. Zwar spricht die Bundesregierung jetzt von unbürokratischen Touristenvisa für 3 Monate, aber was ist danach? In die zerstörten Städte kann keiner so schnell zurück. Und da sind es die kleinen Wunder, die alle weitermachen lassen. Nur wenige Stunden nach dem Interview bekomme ich einen Anruf von Abdelhamid Al-Yassem, dem Physiotherapeuten und Vereinsgründer. Ich habe Ihnen doch von dem 8-Jährigen erzählt, der Mutter und Schwester verloren hat. Sie haben den Vater gefunden. Er ist wohl auf. Und wieder bricht die Stimme des kräftigen Mannes. Er weiß, wofür er das alles tut.
Ein deutsch-syrischer Verein in Darmstadt hilft den Erdbebenopfern in Syrien, Petra Demand berichtete. Und das war ein Bericht aus unserem hr-Thementag am Mittwoch, Erdbeben, Hessen helfen, zur Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien. Weitere Informationen und Spendenkontos finden Sie auf hrinforadio.de. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, viele Arztpraxen sind am Mittwoch geschlossen geblieben in Hessen. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in ganz Hessen haben gegen eine Gesundheitspolitik protestiert, die aus ihrer Sicht die Zukunft der ambulanten medizinischen Versorgung gefährdet. Es ist nicht der erste Ausstand von Ärzten und Praxispersonal in den vergangenen Monaten. Doch diesmal geht das Protestbündnis aus mehreren Berufsverbänden einen Schritt weiter und hat eine Demo auf dem Frankfurter Römerberg organisiert. Alicia Lindhoff war dabei.
Das ist euer Protest.
Etwa 600 Menschen sind auf den Römerberg gekommen. Und sie sind laut und wütend. Auf ihren Bannern stehen Parolen wie Rest in Peace, ambulante Medizin oder Wir sehen schwarz für die Zukunft ihrer Versorgung. Es sind Hausärztinnen, Kinder und Fachärzte aus ganz Hessen. Einer von ihnen ist Johannes Schmidt, der in Oberursel eine Praxis für Urologie führt.
Ich bin junger Arzt, ich will den Job noch ein bisschen machen. Klar. Die Praxis ist voll und meine Arbeit ist schlecht finanziert. Deswegen bin ich hier.
Die Frankfurter Allgemeinmedizinerin Dorothee Kujat sagt, fast alle niedergelassenen Ärzte seien überlastet. Wer heute eine Praxis wirtschaftlich führen wolle, komme kaum drum herum, Sprechstundenzeiten einzudampfen, Patienten abzuweisen und Selbstausbeutung zu betreiben.
Es geht darum, dass immer mehr Arbeit geleistet werden soll, die aber dann nicht mehr vergütet wird. Und darunter leidet am Ende die Qualität und auch die Zeit für den Patienten. Und das betrifft das ganze Praxisteam und eben nicht nur die Ärzte.
Betroffen sind nämlich auch die medizinischen Fachangestellten, kurz MFA genannt. Sie müssen oft die Wut der Patienten ausbaden und verdienen wenig. Auch sie demonstrieren deswegen an diesem Tag. Eine von ihnen, Ivana Bräuchle, sagt, der Druck nehme immer weiter zu. Viele Kolleginnen verabschiedeten sich aus dem Beruf.
Ich bin jetzt schon seit weit über 40 Jahren MFA und es hat sich vieles geändert. Es sind immer wieder neue Patienten, die hausärztlich nicht versorgt sind. Und das ist natürlich wirklich ein Problem, dem Patienten zu sagen, ich kann sie nicht annehmen.
Das Kernproblem liegt aus Sicht der Berufsverbände, die den Streik organisieren, in der sogenannten Budgetierung, dem System, nach dem niedergelassene Ärzte vergütet werden. Ralf Möbus ist hessischer Landesvorsitzender beim Verband der Kinder- und Jugendärztinnen. Er findet,
es kann nicht sein, dass wir am Anfang eines Jahres gesagt bekommen, wir hatten für das Jahr so und so viel Budget. Und wenn das Budget aufgebraucht ist, dann habt ihr nun mal Pech gehabt. Es muss ja auch in irgendeiner Form daran orientiert sein, was wir an Leistungen in diesem Jahr vollbringen.
Deswegen fordert das Protestbündnis von der Politik ein Ende der Budgetierung. Außerdem einen Inflationsausgleich für die Praxen, weniger Bürokratie und entschlossene Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Kinderarzt Ralf Möbus warnt, wenn sich nicht grundlegend etwas ändere, stehe das gesamte System der ambulanten Versorgung auf der Kippe.
Das Entscheidende ist, dass unsere Patientinnen und Patienten irgendwann vor leeren Tischen stehen und leeren Stühlen stehen. Der Nachwuchs wird uns fehlen, wenn die Arbeitsbedingungen nicht attraktiv genug sind. Und die müssen wir attraktiv gestalten für die Ärztinnen und Ärzte und für die MFAs. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir irgendwann die Praxen schließen.
Und um das zu verhindern, wollen sie weiter protestieren. Patientinnen und Patienten müssen sich in den kommenden Monaten also auf weitere Praxisschließungen einstellen.
Reporterin Alicia Lindhoff in Frankfurt hat über den Ärztestreik am Mittwoch berichtet. Viele Praxen blieben in Hessen zu. Die AWO-Affäre ist der größte Bereicherungsskandal eines Wohlfahrtsverbandes in Deutschland in den letzten Jahren. Wenn man die Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden und den Bezirksverband Hessen-Süd zusammennimmt, dann reden wir über Institutionen von Kitas bis Pflegeheimen mit mehr als 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dort sollen durch überhöhte Gehälter, fragwürdige Beraterjobs, Minijobs, dicke Dienstwagen oder Immobiliengeschäfte zweistellige Millionenbeträge aus den gemeinnützigen Vereinen in die Taschen von Funktionären umgeleitet worden sein. Nachzuhören ist das in dem jetzt veröffentlichten sechsteiligen AWO-Podcast des HR. Welche Folgen hatten die Enthüllungen von Misswirtschaft und Vetternwirtschaft seit 2019? Volker Siefert berichtet.
Bereits 3 Jahre vor Hessen nahm in Mecklenburg-Vorpommern die dortige AWO-Affäre ihren Lauf. Der Landesrechnungshof hatte 2016 die Wohlfahrtsverbände hart geprüft und war auf finanzielle Ungereimtheiten gestoßen. Im Zuge der Affäre kam beispielsweise heraus, dass der Geschäftsführer des kleinen AWO-Kreisverbandes Müritz, wie ein Gericht später feststellte, dem Verein mit seinem überhöhten Gehalt einen Schaden von 1 Million Euro verursacht hatte. Mit in die Affäre reingezogen wurde die Landesregierung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Wegen der engen Verbindungen der AWO-Akteure zur SPD. Sozialministerin Stefanie Drese, SPD, versprach als Konsequenz mehr Transparenz.
In einer Transparenzdatenbank sollen all diejenigen, die Landesmittel ab 25.000 Euro bekommen, verpflichtet sein, über ihre Werte, über ihre Arbeitsweisen, über die Anzahl von Mitarbeitern darüber offenlegen.
Die Wohlfahrtsverbände müssen seither in Mecklenburg-Vorpommern ihre Kerndaten in der Datenbank veröffentlichen. Zuwendungen von Kommunen und dem Land müssen sie verpflichtend angeben. Nicht verpflichtet sind sie allerdings, personenbezogene Daten wie die Gehälter ihrer Geschäftsführer anzugeben. Deswegen lassen sich dort auch keine Angaben zu Vergütungen finden. Doch immerhin, ein Stück weit müssen sich die Wohlfahrtsverbände in die Karten schauen lassen. Auch in Hessen plant die Landesregierung eine entsprechende Transparenzdatenbank. Das hessische Sozialministerium erklärt auf HR-Anfrage:
Kernelement der öffentlich zugänglichen Datenbank soll sein, dass darin die im Bereich soziale Arbeit tätigen und öffentliche Zuwendungen erhaltenden Institutionen selbst Informationen zu ihren Organisations- und Finanzierungsstrukturen und Aktivitäten einpflegen können.
Es soll eine öffentliche Datenbank geben, mehr will der grüne Minister Kai Klose 3,5 Jahre nach Beginn der AWO-Affäre noch nicht mitteilen. Und was können die Landesrechnungshöfe tun? Sie sind dafür da, die korrekte Verwendung von Steuergeldern zu prüfen. In Mecklenburg-Vorpommern hatten die staatlichen Prüfer die AWO-Affäre ins Rollen gebracht. In Hessen fehlen hierfür noch die Voraussetzungen, sagt Walter Wallmann. Er ist der Präsident des Hessischen Rechnungshofes.
Öffentliche Mittel brauchen öffentliche Kontrolle. Das ist eine alte Rechnungshofsforderung schon seit Jahren. Ich glaube, wir müssen sehen, dass wir in einem ersten Schritt zunächst einmal die Prüfungsrechte und zwar unzweideutig eingeräumt bekommen. Hier sind vor allem gefragt, sowohl die Kommunen, da wo es um kommunale Beteiligung oder eben um kommunale Zuwendungen geht, aber natürlich auf Landesebene auch der Gesetzgeber.
Bei der Kontrolle der Wohlfahrtsverbände bleibt noch eine Menge zu tun. Und auch die strafrechtliche Aufarbeitung braucht Zeit. Der Geschäftsführer der AWO Müritz wurde 2021 zu einer Haftstrafe von 3 Jahren verurteilt. Bislang musste er sie nicht antreten. Er hat gegen das Urteil Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Und in Hessen ist noch kein großer Betrugsfall der AWO-Affäre vor einem Strafgericht gelandet.
Volker Siefert hat für uns berichtet und zur AWO-Affäre gibt es auch einen 6-teiligen HR-Podcast in der ARD-Audiothek. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und den Tag in Hessen finden Sie auch als Podcast auf hrinforadio.de.